Vielen Dank für die spannende Einladung diesmal, Uwe, als er geschrieben hat, ihr habt eine Predigtreihe über die Propheten. Ganz tolle Idee. Ihr habt ja einen relativ bunten Strauß immer an Predigern, verschiedenen Predigern da, dass da nicht einfach jeder vor sich hin predigt, sondern dass ihr euch mal ganz konkret beschäftigt mit einem bestimmten Thema, mit den Propheten. Und mir fiel dann ein, dass ich in den 90er Jahren mal in einem Jugendhauskreis war, der nannte sich Habakuk-Hauskreis. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich doch mal den Habakuk. Ihr habt ja, glaube ich, mit dem Jona schon angefangen vor 2 Wochen. Und ja, das ist doch spannend, sich da mal mit was beschäftigen, wo man sonst vielleicht gar nicht so oft drauf schaut. Ja. Und ich möchte auch noch beten, einfach, dass uns das ganz neu unsere Sicht öffnet, wie Gott ist und unser Herz einfach erquickt wird. Ja, Jesus, ich danke dir für dieses Thema heute Morgen, für den Habakuk, und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu erkennen, was wir von ihm lernen können. Ja, ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst und ja, bring du uns da wieder ein Stück voran, dass wir ein Stück deiner Herrlichkeit und deiner Macht erkennen können. Amen. Ja, es ist ja sowieso spannend, immer mit Gottes Wort sich zu beschäftigen, mit der Heiligen Schrift. Und ich habe tatsächlich hier stehen, Epheser 6, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und auch die Ute hat ja schon passend Epheser 6 heute zitiert. Das ist ein ganz spannendes Kapitel, ne, was da an Kraft drin steckt. Und allein, wenn wir Gottes Wort lesen, steckt da Kraft drin. Auch wenn wir nicht alles verstehen, aber wir beschäftigen uns mit Gottes Wort, das gesprochene Wort Gottes. Ja, ich habe mal alle Propheten mal kurz zusammengeschrieben. Ich will immer die Brille aufsetzen, aber ich sage es, glaube ich, jedes Mal. Hier ist es immer so hell, dass ich tatsächlich noch ohne Brille lesen kann. Jesaja, Jeremia, das sind noch so 2 ziemlich bekannte. Dann kommt der Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, dann der Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi. Eine ganze Reihe von Propheten, die wir da finden. Sozusagen kann man fast sagen, die zweite Hälfte vom Alten Testament. Ja, der Habakuk. Was unterscheidet ihn denn von den anderen Propheten? Normalerweise kennen wir ja so grob, dass die Propheten immer einen Auftrag haben, irgendjemand irgendwelche Nachrichten zu überbringen. Meistens sind es nicht so gute Nachrichten. Meistens haben sich die Propheten auch nicht so beliebt gemacht, weil sie natürlich ihren Finger in irgendeine Wunde gelegt haben. Gott hat Propheten ausgesandt, um zu einem Pharao, zu einem König zu gehen, zu einem Volk, zu einer Stadt und ihnen oft zu sagen, was denn nicht richtig läuft in ihrer Stadt, in ihrer Nation und ja, was Gott von ihrem Handeln hält und wo sie umkehren müssten eigentlich, ja. Da habt ihr ja vom Jona gehört und ja, dass auch manchmal Propheten erst die falsche Richtung eingeschlagen haben. Das kennen wir ja. Jetzt der Habakuk, den unterscheidet nur, dass er quasi gar nicht von Gott zu einem Volk oder einem König geschickt wird, sondern er spricht mit Gott über die Lage vom Volk Israel. Er hat einfach eine persönliche Begegnung, sozusagen aus dem Homeoffice raus. Er bleibt zu Hause und begegnet Gott und bespricht mit Gott die Lage vom Volk Israel. Und das ist dann ein Dialog, Er klagt erstmal seine Sicht, Gott antwortet ihm, er äußert dann nochmal sein Unverständnis, dann erklärt Gott nochmal, wie er handelt und wie er handeln wird in der Zukunft und dann am Ende mündet es in den Lobpreis von Habakuk ein. Und es sind zwar nur 3 Kapitel, wir lesen jetzt trotzdem nicht alles, das könnt ihr ja heute noch machen. Die 3 Kapitel kann man sich schnell mal anschauen. Ich lese jetzt aber mal die ersten 4 Verse vom Habakuk uns vor, wie seine erste Klage beginnt. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Gott dem Propheten Habakuk offenbarte. Also insgesamt ist das eine Offenbarung von Gott, die der Habakuk da bekommt. Und Habakuk beginnt dann mit dieser Klage: Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Die Situation damals war die, dass der König Joachim an die Macht gekommen war. Und Joachim war wirklich ein böser, gottloser, widerspenstiger Mensch. Ja, es wurde heute schon Name genannt von einem Herrscher, der uns vielleicht ähnlich vorkommt. Auf jeden Fall war das die Situation damals im Volk Israel. Und überhaupt, wenn man das so liest, denkt man wahrscheinlich, ja, das könnte man auch ganz aktuell heute Morgen so formulieren. Ne? Warum gibt es so viel Unrecht um uns herum? Menschen machen sich das Leben schwer. Unterdrückung, Gewalt, Zank und Streit. Ne? Also ganz aktuell. Und deswegen, wenn man manchmal so den Spruch hört, früher war alles besser. Ja, egal ob man 100 Jahre zurückblickt oder ein paar hundert oder hier. Sind wir übrigens im Jahr 605 vor Christus, wo der Habakuk hier diese Worte verfasst hat, also vor 2600 Jahren. Klingt nicht so nach, dass es besser war. Ich habe so gedacht, eigentlich, wenn dieser Spruch irgendeine Berechtigung hat, früher war alles besser, die Einzigen, die das sagen können, waren eigentlich Adam und Eva. Ne? Die haben vielleicht so ein Jahr nach dem Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Paradies, sind sie vielleicht mal so zusammengesessen und Adam sagt so zu Eva: Ach, weißt du noch, letztes Jahr, als wir noch im Paradies waren, da war alles besser. Aber ansonsten dürfen wir uns da nicht täuschen lassen. Natürlich ändern sich viele Dinge. Es gab natürlich Dinge, die früher besser waren. Andere waren dafür aber schlechter oder genauso schlecht wie heute. Ja, was macht jetzt der Habakuk her? Also er ringt wirklich mit sich und Gott. Ihn schmerzt wirklich die ganze Situation im Volk Israel. Er findet es einfach schrecklich, was da alles an Boshaftigkeit ist und wie die Leute miteinander umgehen. Und ja, man findet dann in den ersten beiden Kapiteln tatsächlich so ein Hin und Her zwischen Habakuk und Gott. Der Prophet klagt und Gott gibt Antworten. Ja, zuerst beklagt er eben, dass die Tora, das Gesetz immer weniger beachtet wird und dass Gewalt und Ungerechtigkeit herrscht. Die Menschen jagen nur noch dem Genuss nach. Also man sieht jetzt auch wieder Parallelen zu heute. Familien brechen auseinander, die Kriminalität nimmt zu, es gibt einen Niedergang der Kirche. Süchte, Scheidungen, Ausschweifungen sind an der Tagesordnung. Es gibt keinen Anstand mehr, der Glaube scheint tot. In eine solche Welt der Krisen und des Chaos fallen Habakuks Worte. Aber dieses kleine Buch Habakuk ist so aktuell wie die Morgenzeitung. Ne? Könnte auch gestern in der Zeitung gestanden haben. Und dann antwortet Gott und sagt, ja, dass er die Augen vor dem allem nicht verschließt. Wir lesen mal ein Stück weiter, ab Vers 5 im ersten Kapitel. Seht euch einmal unter den Völkern um, ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampfeslust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Ja, das ist natürlich für Habakuk. Erstmal klingt das ja alles jetzt noch schlimmer. Wie antwortet Gott auf die Situation? Er schickt ein schreckliches Volk los, das eigentlich dann praktisch zum Gericht wird für das Volk Israel. Und dagegen erhebt er natürlich nochmal seine Stimme und sagt da ab Vers 12, O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken. Dabei bist du doch zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Warum siehst du dann dem Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Also, die Antwort von Gott zunächst macht Habakuk jetzt noch bestürzter und wie jetzt das Volk, das schlimme Volk Babylon hier noch mehr Macht gewinnen kann und praktisch ein Strafgericht für das Volk Israel vollstreckt oder ja noch schlimmere Zeiten über Israel kommen. Babylon bekommt große Macht als grausames und kampflustiges Volk. Und ja, Babylon hatte auch gerade schon seinen Anspruch als Weltmacht geltend gemacht zu der Zeit 600 vor Christus. Und ja, überall auf der Welt finden wir ja menschliche Schwächen und dass viele Nationen in der Gefahr sind, irgendwann mal wie Babylon zu werden, egoistisch zu handeln, mit anderen Streit anzufangen oder Krieg anzufangen. Und deswegen ist, was der Habakuk hier eigentlich so schreibt, diesen Dialog mit Gott, auch eine Vision und für alle nachfolgenden Generationen. Da lesen wir mal jetzt aus Kapitel 2, Vers 2 bis 5. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige wird zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod. Ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Ja, am Ende leben die Gerechten durch Glauben. Als leuchtendes Beispiel, ja, kann uns der Habakuk hier dienen. Er lädt dazu ein. Und Babylon und jede Nation, die sich so verhält, wird eines Tages untergehen. Das dürfen wir wissen. Und man fragt sich ja aber, ja, wie mit solchen Herrschern und Regierenden umgehen. Ute hat ja uns heute Morgen ja schon gute Hinweise gegeben. Und ich möchte jetzt mal noch einen kurzen Schwenk aus dem Habakuk rausmachen, nach Römer 13, weil wir da ein paar Aussagen finden über die staatliche Ordnung, über wie Gott Regierende, Herrschende sieht. Römer 13, Vers 1 bis 7. Überschrieben mit der Christ und die staatliche Ordnung. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sich fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht, zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Also ganz klare Worte hier in Römer 13. Jede staatliche Gewalt ist von Gott eingesetzt. Es gibt keinen Herrscher, der sich irgendwie dahin gemogelt hat und Gott dann denkt, ach du liebe Zeit, da habe ich nicht aufgepasst, was ist denn da für einer? Ich will es gar keine Namen nennen, die haben wir eh alle im Kopf, denke ich. Und wir lesen aber im Habakuk, dass auch so böse Mächte wie in Babylon letztlich Gottes Plan erfüllen auf dieser Welt. Es passiert nichts, was Gott nicht im Blick, im Griff hat. Und jetzt haben wir es gerade die Woche, hast du auch schon erwähnt, Ute, ne, wo wir für dankbar sein können, erlebt, wie auch ein mächtiger Präsident, den wir vielleicht manchmal nicht verstehen, letztlich fürs Volk Israel was erreicht hat jetzt, ne? Wo im Nahen Osten jetzt doch wieder ein Frieden möglich ist. Ja, so dürfen wir also auch bei allem, was wir nicht verstehen, Gott vertrauen, dass alles in seinen Plan erfüllt. Und da fällt mir aber auch auf, weil wir hier ja am Schluss lesen in Römer 13, Vers 7, unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Und auch wenn es lustig ist, aber musste ich da an viele Comedians denken und viele Formate im Fernsehen, wie damit Politikern umgegangen wird, ist zwar vielleicht lustig, aber irgendwie im Grunde doch oft auch respektlos. Und wie auch Politiker mit sich selber umgehen im Bundestag, ist ja auch oft nicht so würdig. Aber wir als Christen sind dazu aufgerufen, den Regierenden den nötigen Respekt zu zollen, auch wenn wir vielleicht nicht einverstanden sind mit allem, was sie tun und entscheiden. Dadurch können wir uns von der Welt unterscheiden und da den Unterschied machen, dass wir das Beste, was wir tun können, eben für die Regierenden beten, dass sie Weisheit haben in ihren Entscheidungen und oder auch Gott einbeziehen in ihre Entscheidungen. Da einen Blick für bekommen, was sie für eine Verantwortung haben. Ja, aber es ist doch schön zu wissen, dass letztlich alle Nationen und Regierungen erfüllen Gottes Plan. Ja, und vielleicht ist es hier auch so ein bisschen so ein Déjà-vu. Geschichte wiederholt sich. Wir wissen ja vom Exodus in der Bibel, als das Volk Israel von Ägypten 40 Jahre lang auszieht und durch die Wüste wandert. Das Volk Israel flieht vor den Ägyptern und sitzt dann augenscheinlich in der Falle, als der Pharao mit seinem Heer hinterherjagt. Und ja, dann teilt sich aber das Meer und eine ausweglose Situation, ja, führt dann doch zur Rettung. Und so ähnlich ist vielleicht auch die Situation jetzt bei Habakuk 600 vor Christus. Es sieht irgendwie ausweglos aus und die Babylonier bedrohen das Volk Israel, aber das Signal kommt, Gott wird eingreifen, Gott bringt alles zu seinem Ziel. Dazu lesen wir nochmal im dritten Kapitel jetzt vom Habakuk, Vers 1 bis 6, wie es denn da dann weitergeht. Da betet der Prophet: Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Von Teman kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor. Um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und wo er vorbeigezogen ist, greift die Seuche um sich. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde. Trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie. Berge aus grauer Vorzeit bersten auseinander, uralte Hügel sinken in sich zusammen. So schreitet er wie früher über unsere Erde. Ja, Gott wird eingreifen, kommt, Gott kommt mit Macht. Und vorher, ja, werden wir immer wieder angegriffen, das eben nicht im Blick zu haben und nicht Geduld und Hoffnung zu bewahren und Vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Und ja, da kommen gern dann immer mal wieder Lügen im Kopf, ja, dass doch alles ausweglos ist oder wie er am Anfang betet, der Habakuk, ja Gott, warum greifst du nicht ein? Und jetzt schauen wir mal auf die letzten beiden Verse vom dritten Kapitel oder vom ganzen Buch Habakuk, Vers 18 und 19 im dritten Kapitel. Da sagt er nun: Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Und jetzt vergleichen wir das mal nochmal mit dem Anfang im ersten Kapitel in Vers 2. Da betet er: Herr, wie lange schon schrei ich zu dir um Hilfe? Aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Und dann Kapitel 3, Vers 18, 19. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Was ist denn hier passiert, dass er sich so wandelt in seinem Gebet? Und ich denke, man kann es ganz einfach zusammenfassen. Man kann jetzt noch viel analysieren in diesem, ja, Zwiegespräch zwischen Habakuk und Gott. Er klagt an, Gott antwortet. Er äußert nochmal sein Unverständnis, Gott antwortet. Aber letztlich ist was ganz Wichtiges passiert. Habakuk ist Gott begegnet. Und diese Begegnung mit Gott hat seine Sicht und sein Denken und sein Fühlen einfach verwandelt, dass er aus dieser Klage zum Lobpreis kommt. Und wenn wir jetzt nochmal am Ende von Kapitel 3 ein paar Verse drüber schauen, nämlich in Vers 17, da merken wir dann eins, da steht nämlich: Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Also klingt eigentlich alles immer noch dramatisch, ne? Eben keine Ernte, wo wir vorhin dafür gedankt haben. Keine Oliven, kein Getreide, keine Schafe und Ziegen. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Also dieser Wandel durch die Begegnung mit Gott, sehen wir, dass das nicht daraus kommt, dass jetzt alles paradiesisch geworden ist, sondern die Situation ist immer noch die gleiche und ist immer noch ja, bedenklich. Vieles liegt im Argen, aber er hat einfach neue Kraft und Zuversicht bekommen. Er hat neues Vertrauen bekommen, dass Gott die Situation wandelt. Und ja, so geht es uns ja auch manchmal in unserem Alltag, wenn man irgendwie eine neue Arbeitsstelle sucht oder es schwierig ist oder es Probleme gibt. Und man betet und man kann vielleicht auch am Anfang wie Habakuk beten, Gott, warum antwortest du nicht, warum schreie ich zu dir und es kommt keine Hilfe. Und wir brauchen manchmal da Geduld und wir brauchen aber einfach auch die richtige Perspektive und wir brauchen eben die Begegnung mit Gott, damit er unseren Blick wandeln kann, damit er unser Herz mit Zuversicht und Freude erfüllen kann. Und ja, Luther hat ja auch mal gesagt, wenn er einen sehr vollen Arbeitstag hatte, dann nimmt er sich noch mehr Zeit für Gebet morgens. Das ist für mich immer ein ganz herausfordernder Maßstab, weil wenn man sehr viel vorhat, denkt man ja eher, ja, heute kann ich mal stille Zeit vielleicht weglassen, kürzer machen, weil ich muss ja noch so viel tun. Aber ich glaube, wenn man das jetzt mal vergleicht, unsere stille Zeit, unsere Begegnung mit Gott, mit Akku aufladen am Handy, also keiner wird irgendwie denken, ja, heute bin ich ganz lang unterwegs, da schließe ich mein Handy morgens nur kurz an Akku, an die Ladestation an, sondern man weiß, man ist lang unterwegs, man braucht viel Power, damit der Akku einen Tag überreicht, dann schließt man es ja eben lang an und lädt es voll. Und so müssen wir auch einfach unsere stille Zeit, unsere Begegnung mit Gott sehen. Da können wir Kraft tanken und da bekommen wir das, was wir brauchen, um mit Zuversicht und Glaube und Kraft und Hoffnung durch den Tag und die Woche zu gehen. Oder auch mit dem Auto. Wir hatten gestern so einen Mitarbeitertag in der Gemeinde, da war immer wieder das Bild da vom leeren Tank, dass wir doch manchmal uns fühlen wie mit einem leeren Tank und kraftlos. Mit dem Auto fahren wir immer rechtzeitig eigentlich zur Tankstelle. Ne? Manche tanken schon, wenn er halb leer ist. Manche tanken erst, wenn es schon piepst und rot in der Reserve ist. Aber wir fahren eigentlich zur Tankstelle, bevor es zu spät ist. Weil unser Pastor hat gestern erzählt, dass er auch eilig zu einem Termin musste, sich dann nicht die Zeit genommen hat zu tanken. Und eigentlich die Reichweite, die es angezeigt hat, hätte eigentlich noch reichen müssen, aber auf einmal war die Reichweite bei 0 Kilometer und das Auto hat gesagt, Fahrzeug ausrollen lassen. Aber in der Parallelstraße war eine Tankstelle und da hat es noch hingereicht. Und seine Frau hat dann erst gesagt, wo fährst du denn jetzt hin? Wir sind doch schon spät dran. Ja, aber tanken muss sein. Tanken muss sein, sonst kommt man gar nicht an. Und hat nicht die Kraft für die Wegstrecke, die vor einem liegt. Und deswegen möchte ich euch da einfach ermutigen, dass ihr es ja mal beim Habakuk euch die 3 Kapitel nochmal durchlest und diese Veränderung seht durch die Begegnung mit Gott, dass er aus dem Klagen, aus der Verzweiflung heraus in eine Freude und Zuversicht reingekommen ist. Ne? Und ich glaube, das braucht man in unserer Zeit. Ob wir es jetzt weltpolitisch sehen oder ob wir unsere persönliche Situation sehen, brauchen wir das ganz besonders, die Begegnung mit Gott. Und ja, ich habe durch die Bibelschule meiner Frau und die Gemeinde in Füssen und Konferenzen und so auch viele besondere Begegnungen und Möglichkeiten, da einfach Neues zu entdecken, wie Gott ist und wie er uns ja einfach mit neuer Kraft ausrüstet. Und das wünsche ich euch auch. Nutzt die Gelegenheiten, die es gibt an Veranstaltungen, Gebetsabenden, Gottesdiensten, um einfach euren Tank aufzufüllen und euch mit neuer Kraft ausrüsten zu lassen. Und dazu wünsche ich euch ja Gottes Segen. Amen.